Hinter den Kulissen. Der Hörspiel-Podcast. Die Karwoche.
Gegeben an den 9. des April im 783. Jahr seit der Gründung Roms. Marcus Longinus grüßt seine liebe Drusilla. Ich hoffe, mein Brief findet dich und die Kinder bei guter Gesundheit. Der kleine Publius ist wahrscheinlich schon so groß, dass er mich hochheben kann, wenn ich in 4 Jahren zurückkomme. Ich kann wohl von Glück reden, wenn mein Brief noch vor mir zu Hause ankommt. Dein Brief hat ganze 2 Monate hierher gebraucht. Deshalb hast du vermutlich schon alle Fragen vergessen, die du mir darin gestellt hast. Trotzdem werde ich versuchen, sie alle zu beantworten. Erstens, ja, das Wetter war eigentlich immer gut. Allerdings ist das Klima hier in Judäa etwas zu trocken für meinen Geschmack. Zweitens, ja, ich esse genug. Mehr als genug, um ehrlich zu sein. Ich muss aufpassen, dass mir meine Rüstung nicht zu eng wird. Drittens, nein, ich muss Publius leider enttäuschen. Ich habe hier keine Elefanten gesehen. Ich glaube, die sind hier fast so selten wie bei uns in Kampanien. Allerdings habe ich auf dem Markt von Jerusalem ein Tier gesehen, das aussah wie ein Pferd, aber mit langen Beinen und einem ganz langen Hals. Das Ding war ohne weiteres 17 Fuß groß. Die Einheimischen schienen genauso verwundert über den Anblick zu sein wie ich. Es kommt also nicht aus dieser Gegend. Viertens, über die Leute hier weiß ich eigentlich wenig zu sagen. Kaum einer von denen spricht rechtes Latein. Wenn ihre hohen Tiere mit unseren hohen Tieren reden, ist es meistens auf Griechisch. Die einfachen Leute, die ich auf unseren Patrouillen sehe, unterscheiden sich nicht groß von all den anderen Leuten im Reich. Die Männer tragen hier häufiger Bärte als in Rom. Ich würde mir ja auch einen wachsen lassen, ist aber gegen die Vorschrift. Außerdem sieht man hier keine Tempel. Natürlich mit Ausnahme des Tempels. Sowas muss man gesehen haben, Drusilla. Ich dachte zuerst, die haben keine anderen Tempel, weil sie für den einen so viel ausgegeben haben. Er würde gut auf unser Kapitol passen. Aber ich habe gehört, dass es drinnen gar keine Götterbilder hat. Na, frag mich nicht, wieso. Was ein Tempel ohne Götter taugen soll, ist eine Frage für die Philosophen, nicht für einen Centurio. Vielleicht hatten sie kein Geld mehr für einen vernünftigen Bildhauer. An mangelnder Gottesfurcht kann es jedenfalls nicht liegen, glaub mir. Verdammt, ich dachte, wir Römer nehmen Religion ernst. Aber das ist nichts im Vergleich zu diesen Judäern. Immer wenn es um ihren seltsamen jüdischen Gott geht, übrigens der einzige, den sie haben, verlieren hier alle den Verstand. Erst vor 2 Tagen brach beinahe ein Aufstand aus. Nicht, dass das etwas Neues wäre. Jedes Mal, wenn sie in Jerusalem eines ihrer religiösen Feste feiern, muss sich die ganze römische Garnison in Alarmbereitschaft halten. Meine Zenturie war vor dem Prätorium des Präfekten stationiert. Pilatus war ein paar Tage zuvor angereist. Vermutlich hat er gerochen, dass Ärger im Anmarsch war. Und der Ärger kam überpünktlich. Noch vor Sonnenaufgang kam ein Rudel der jüdischen Priester mit einem wütenden Mob im Schlepptau zu mir. Sie hatten auch ein paar ihrer Schläger dabei. Nicht, dass mich das groß beunruhigte. Schon 10 Legionäre hätten gereicht, um mit diesen undisziplinierten Strolchen fertig zu werden. Aber sie führten einen gefesselten Mann mit sich. Der Priester, der sich in den feinsten Putz gekleidet hatte, kam zu mir und redete so lange auf mich ein, bis ich ihm klarmachte, dass ich sein Griechengeschwätz nicht verstand. Schließlich brachte er das Wort Pilatus, Gespräch und Einschätzung zustande, womit er wohl meinte, dass er trotz der unschicklichen Stunde eine Audienz beim Präfekten verlangte. Was er mit Einschätzung meinte, war mir schleierhaft. Nachdem er dann die einzigen 3 lateinischen Worte, die er zu kennen schien, ein paar Mal in unterschiedlicher Reihenfolge und Lautstärke wiederholt hatte und dazu ganz unpriesterlich mit den Armen fuchtelte, gab ich ihm Erlaubnis einzutreten. Doch dann wollte er nicht reingehen. Ich war kurz davor, diesen lärmenden Provinzler ordentlich durchzuschütteln, als einer der Sekretäre des Präfekten kam und die Verhandlung auf Griechisch fortsetzte. Offenbar wollten die Priester die Residenz eines Römers an ihrem Feiertag nicht betreten, weil sie sonst unrein würden, was auch immer das heißen mag. Nach einigem Hin und Her kam Pilatus schließlich hinaus, verschlafen und schlecht gelaunt. Sein Gespräch mit der Meute schien sich im Kreis zu drehen. Sie verlangten lautstark irgendetwas und zeigten dabei auf den gefesselten Mann. Pilatus sagte etwas zu dem Mann, der Mann sagte etwas zu Pilatus und sofort veranstalteten die Priester wieder einen Riesenradau. Ich gab meinen Männern sogar Befehl, sich bereit zu halten, falls der Präfekt wollte, dass wir gegen den Volksauflauf vorgehen. Es kam aber nicht dazu. Der Präfekt ließ den gefesselten Mann in sein Atrium bringen, vermutlich um in Ruhe mit ihm zu sprechen. Währenddessen warteten wir alle draußen. Es dauerte nicht sehr lange, bis der Mann wieder hinausgeführt wurde und die Menge sich wieder daran erinnerte, Krach zu machen. Der Mann, die Priester und ihr ganzer Anhang zogen davon, und wir hatten für einen Moment Ruhe. Der Sekretär erklärte mir, dass der Mann zu Herodes gebracht wurde. Nicht alt Herodes, der seinerzeit den Tempel gebaut hatte, sondern einer seiner Söhne. Damit der sich um die Angelegenheit kümmern konnte. Daraus wurde aber nichts. Wenige Stunden später kam der wütende Mob zurück und das ganze Theater ging von vorne los. Der Präfekt hatte sich mittlerweile frisch gemacht und auf seinem Richtstuhl Platz genommen. Der gefesselte Mann wurde wieder vor ihn gezerrt, trug jetzt aber einen weißen Mantel. Keine Ahnung, wozu ihm Herodes einen weißen Mantel angezogen hat. Jetzt, wo die Sonne schien, kam er mir vor wie ein Lichtfleck in dem wogenden Menschenmeer. Diesmal sprach Pilatus nicht zu dem Angeklagten. Dass es ein Angeklagter war und kein entlaufener Sklave oder dergleichen, hatte ich inzwischen begriffen. Sondern zu den Priestern und ihrem Gefolge. Es sah so aus, als würde er ihnen einen Vorschlag machen. Aber sie antworteten noch lauter und noch empörter, als sie es bisher schon getan hatten. Einige der Priester stimmten einen Ruf an, der nach und nach von mehreren Dutzend Kehlen aufgenommen und dem Präfekten immer inbrünstiger entgegengeschleudert wurde. Das Ganze ging mir durch Mark und Bein, weil ich den Ruf verstand, er war auf Latein. Diese Leute kannten zwar das Wort für Brot oder Licht oder Leben nicht, aber diesen einen kurzen Befehl hatten sie von uns gelernt.
Kreuzige ihn!
Es klingt mir immer noch in den Ohren nach. Da endlich begriff ich, was der Oberpriester mit Einschätzung gemeint hatte. Ein Urteil. Und zwar ein ganz bestimmtes Urteil. Ein Urteil, das nur der direkte Vertreter des Kaisers zu fällen befugt war. Das Todesurteil. Es wurde wieder still und ich sah, dass der Präfekt sich eine Wasserschale hatte bringen lassen. Unter den Blicken der Priester, der Meute, der Legionäre und des Mannes in Weiß wusch sich Pilatus die Hände. Vielleicht hatte das ja etwas mit der Unreinheit zu tun, vor der die Priester solche Angst hatten. Jedenfalls hatte Pilatus nachgegeben. Er kam von seinem Richtstuhl herunter und sah noch sehr viel müder aus als zuvor. Er gab uns unsere Anweisungen und zog sich für eine Weile zurück. Ich musste zuerst in den Kerker und den Mörder freilassen, den wir dort verwahrt hatten. Als der Gefangene uns kommen sah, begann er zu weinen und hörte nicht mehr damit auf, auch nachdem wir ihm die Eisen abgenommen und ihn vor die Tür gestellt hatten. Ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Als ich den Verurteilten holte, trug er schon wieder einen neuen Mantel, der so aussah, als wäre er mit Blut getränkt. Es war ein Purpurmantel. Meine Männer hatten ihn ausgepeitscht und ihm irgendein Gestrüpp auf den Kopf gesetzt. Ich befahl ihnen, den Unfug sofort zu lassen und dem Verurteilten seine eigenen Kleider anzulegen. Den jüngsten von ihnen fragte ich, was die Verkleidung sollte. Er zeigte mir ein Holzschild, auf dem stand: Jesus von Nazareth, König der Juden. Weißt du, diese Holzschilder nageln wir über die armen Tropfen, die wir kreuzigen, und schreiben darauf, weshalb wir die armen Tropfen kreuzigen, damit jeder sehen kann, dass da alles seine Richtigkeit hat. Normalerweise schreiben wir auf solche Schilder Dinge wie Mörder, Dieb, entlaufener Sklave oder Anstifter zum Aufstand. Meine Männer hielten es wohl für sehr witzig, dass dieser Jesus sich für einen König hielt und hatten ihm deshalb eine Dornenkrone aufgesetzt. Man hatte in der Zwischenzeit ein Kreuz beschafft. Wir haben einige davon für solche Fälle auf Vorrat. Doch schon nach einer kurzen Strecke brach der Verurteilte unter dem Kreuz zusammen. Kein Wunder, so wie der zugerichtet wurde. Also pflückten wir uns den erstbesten Mann von der Straße, der kräftig genug aussah, und ließen ihn das klobige Ding schleppen. Aber auch so kamen wir nur sehr langsam voran, weil wir uns durch die ganze Stadtbevölkerung durchwühlen mussten. Es waren nicht mehr nur die Schreihälse von vorhin, sondern auch viele Leute, die nur zufällig dort waren. Ich sah aber auch so manches weinende Gesicht. Ich bezweifle, dass mich jemand so beweinen würde, und ich bezweifle noch mehr, dass ich es verdient hätte. Ich wurde erst wieder aus meinen Überlegungen aufgeschreckt, nachdem das Kreuz aufgerichtet worden war. Der König der Juden hing zwischen zwei anderen Verurteilten, die dort gekreuzigt wurden. Ich weiß nicht mehr, weshalb sie gekreuzigt wurden, jedenfalls waren sie keine Könige. Alles, was uns nun zu tun blieb, war dafür zu sorgen, dass die Verurteilten an den Kreuzen blieben, bis sie starben. Einfach genug. Ein paar meiner Jungs vertrieben sich die Zeit und würfelten um die Kleider des Judenkönigs. Es gefiel mir nicht, aber was hätte ich tun sollen? Die Kleider verbrennen? Die Priester, die noch eine Weile geblieben waren, um ihren geschlagenen Gegner zu verspotten, und die schaulustige Menge gingen bald nach Hause, als es dunkel wurde. Versteh mich nicht falsch, Drusilla, es war noch lange nicht Abend, genau genommen war es die Mittagsstunde. Trotzdem wurde es finster. Mag sein, dass das so eine Eigenheit des judäischen Wetters war, aber da konnte einem schon mulmig werden. Jedenfalls lichtete sich die Menge beträchtlich. Viele von denen, die blieben, erkannte ich als die weinenden Gesichter wieder, die mir zuvor aufgefallen waren. Die ganze Sache schlug mir ziemlich aufs Gemüt. Manchmal dauert es Tage, bis das Kreuz dich tötet. Falls der Gekreuzigte nicht bald starb, war es sogar noch schlimmer, weil wir dann Befehl hatten, ihm die Beine zu brechen. Das beschleunigt zwar den Tod, macht ihn aber umso schmerzhafter. Ach, als ob die Kreuzigung nicht schon arg genug wäre. Während ich über solche Dinge nachdachte, traten einige wehklagende Leute ganz nah an das Kreuz und versuchten, mit dem Gekreuzigten zu sprechen. Einer meiner achtsameren Männer wollte schon aufspringen und sie verwarnen, aber ich hielt ihn zurück. Jemand hielt dem Gekreuzigten einen Schwamm auf einem Stab hin. So gibt man ihn zu trinken, falls du dich fragst. Wir tun es normalerweise, um den Tod zu verlangsamen. Sie taten es wohl aus Mitleid. Wenige Augenblicke später hörte ich ihn etwas sagen und ging näher. Doch dann schrie er laut und es war still. Die Erde begann zu beben, Drusilla. Zu beben! Ich griff zu meinem Schwert, als ob das irgendetwas genutzt hätte. Als das Beben aufhörte, war auch die Finsternis vorbei. Und der Gekreuzigte war tot. Der Rest lässt sich in Kürze zusammenfassen. Das Beinebrechen erübrigte sich, da er ja schon tot war. Aber da der Präfekt einen definitiven Bericht erwartete, stach ich dem Toten mit einem Speer in die Seite, um zu sehen, ob sich Blut und Wasser getrennt hatten. Nachdem ich ohne Zweifel feststellen konnte, dass der Tote, nun ja, tot war, ließ ich die Trauernden den Leichnam herunternehmen. Der Präfekt hatte einem der Wohlhabenderen unter ihnen erlaubt, ihn in seinem Familiengrab zu bestatten. Allerdings stellten die Priester einige Auflagen, natürlich, und verlangten, dass das Grab bewacht wird. Diesen elenden Nervensegen ist wohl nie jemand tot genug. Der Präfekt spielte noch einmal mit und ließ das Grab gestern versiegeln. Damit ist die Angelegenheit wohl beendet. So viel jedenfalls zu deiner Frage, wie die Leute hier in Judäa so sind. Grüß Publius von mir und schreib mir bald wieder. Wenn es dir gut geht, so geht es mir auch gut. Marcus Longinus.
Das war eine Folge von Hinter den Kulissen, der Hörspiel-Podcast. Wir befinden uns in der aktuellen Staffel mitten im biblischen Geschehen in der Karwoche. Kommende Folgen verpassen Sie nicht, wenn Sie den Podcast abonnieren. Er ist über alle üblichen Player erhältlich. Alte Folgen können Sie in den Playern ebenfalls nachhören. Alle Folgen komplett und Infos zur Crew, die hinter dem Podcast steht, finden Sie auf der Homepage www.theaterimgellert.ch. Danke fürs Zuhören.